Talk, der europäische Tech-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Geek-Couch-Folge. Mittlerweile schon unsere sechste Aufnahme, die sechste Folge, die in dieser Kategorie erscheint. Wie immer muss ich mich nicht alleine durch den Podcast und die Themen plagen, sondern habe auch wieder eine charmante Mitmoderatorin an meiner Seite.
Hallo, auch von meiner Seite einen schönen guten Tag.
Bevor wir auf die Themen der heutigen Sendung eingehen, haben wir auch noch einen Kommentar bzw. ein Feedback, auf das wir eingehen möchten. Es ist ein eher kritischeres Feedback, trotz allem sprechen wir es an und gehen darauf ein. In unserer letzten Folge hat der liebe Albrecht Schneider einen Kommentar dagelassen. Einerseits, liebe Stefanie, bei dir, alles in Ordnung? Bei mir ging es in Richtung, ich spreche zu schnell. Das ist mir selbst auch schon aufgefallen in den letzten zwei, drei Folgen. Ich werde versuchen, das wieder ein bisschen zu bessern. Auch wenn ich jetzt schon sehr viele Folgen auf dem Buckel habe, wie wir in der letzten Geek Talk Folge gehört haben, so muss ich immer noch mein Tempo ein bisschen finden. Ich bin jetzt ein Jahr beim Podcasten dabei, das ist noch nicht allzu lange Zeit. Auf der anderen Seite war die letzte Folge auch ein bisschen sehr schnell geschnitten. Das muss ich mir selbst auch ankreiden, da ich die Geek Couch Folgen selbst schneide. Da gelobe ich Besserung. Ich hoffe, es kommt auch entsprechend an. Was auch angesprochen wurde, war mein Wiener Slang. Den muss ich gestehen, auch laut der Meinung vieler anderer Hörer habe ich jetzt nicht so großartig. Ich habe definitiv ein Wiener Timbre in meiner Stimme. Das werde ich auch nicht ablegen können. Wir stehen auch dazu, dass wir da ein bisschen verschiedene Sprachen, Stimmklänge drinnen haben. Insofern, das wird sich nicht großartig ändern, was ich sehr wohl versuche zu vermeiden und mir, glaube ich, auch ganz gut gelingt. Es sind großartige Dialektausdrücke, die verwende ich hier im Podcast auf jeden Fall nicht. Werde ich auch weiterhin nicht, was die Färbung oder halt quasi den Akzent betrifft. Nach 30 Jahren wird sich da jetzt fürchterlich auch nicht mehr viel tun. Das ist aber auch so ein bisschen Teil und Konzept des Podcasts, der eben hier über drei Länder versucht, drei verschiedene Formen von Deutsch unter Anführungsstrichen unterzubringen. Was aber auf jeden Fall die Kritik stimmt, ist, was Geschwindigkeit und auch teilweise den Schnitt betrifft, da werde ich versuchen, das Ganze ein bisschen zu bessern. Soviel zum Feedback. Vielen, vielen Dank dafür, trotz allem auf jeden Fall. Es ist uns sehr wichtig. Wir würden euch gerne weiterhin dazu aufrufen, Feedback dazulassen. Kommen wir zum heutigen Thema. Beim heutigen Thema geht es ganz um das Thema Virtual Reality, ein großes Thema in diesem Jahr generell. Wir hatten es auch schon bei Daydream zum Beispiel, vor allem im Zusammenhang mit Google. Mittlerweile, Zeitpunkt der Aufnahme, es ist Ende Oktober, ist die PlayStation VR da. Wir haben eine zu Hause und zwei sehr unterschiedliche Zugänge dazu. Stefanie, wie ist dein Zugang, wie ist deine Vorerfahrung, was das Thema VR betrifft?
Im Grunde so gut wie null. Also das einzige Mal, dass ich PlayStation VR bisher vorher gesehen oder auch mal angespielt hatte, war auf der Game City in Wien. Andere Erfahrungen habe ich gar keine, also somit entsprechend unbelastet, um es mal so zu sagen.
Was ich sehr schön finde und auch für mich persönlich sehr interessant fand, um eben da auch quasi seinen unvoreingenommenen Eindruck mal tatsächlich miterleben zu können. Meine Vorbildung unter Anführungsstrichen, was VR betrifft, ist wahrscheinlich sehr umfangreich, zumindest umfangreich im Vergleich zu dem, was normale Leute haben können. Mich beschäftigt das Thema, ich glaube, seit drei oder vier Jahren habe ich das erste Mal auf der Gamescom in einem sehr, sehr, sehr frühen Stadion die Oculus Rift probiert und habe seitdem sehr viel mit VR immer wieder aus Testgründen zu tun gehabt. Ich würde mal sagen, auch vor der PlayStation VR hatte ich insgesamt schon 15, 20 Teststunden über die letzten drei, vier Jahre quasi hinter mir. Dementsprechend, da war ich schon wesentlich weiter drinnen. Bin aber jetzt sehr froh, endlich eine VR-Brille zu Hause zu haben und die auch dann entsprechend nutzen zu können und nicht immer nur auf irgendwelchen Test-Events spielen zu können. Ich habe schon alle unterschiedlichen VR-Systeme, die es momentan gibt, getestet, von den teuren wie der Vive und der Oculus eben bis hin zu PlayStation VR, die wir jetzt auch da haben, bis hin zu den billigeren Lösungen, seien es die Samsung VR oder die Cardboards. Hast du schon irgendwas anderes getestet außer der PlayStation VR?
Nein, soweit ich weiß, habe ich vorher noch gar nichts getestet. Also nicht, dass es mir jetzt bewusst wäre.
Es ist eindeutig, was wir noch nachholen müssen. Wir haben hier ein Cardboard herumliegen, aber das haben wir irgendwie noch nie vor die Augen geschnallt. Müssen wir auch mal machen, allein rein, nur Spaß, damit du Unterschiede siehst.
Ist richtig, das habe ich noch gar nicht gehabt, ja.
So, zum heutigen Testkandidaten. Wir wollen jetzt gar nicht so stark auf die Technik eingehen. Das bringt doch nicht viel. Das ist in anderen Podcasts unseres Netzwerks im Geek Talk wesentlich besser aufgehoben. Es geht jetzt vor allem mehr um so das Thema Erfahrung und wie da eben die unterschiedlichen Erfahrungen aufeinander knallen, unter anderem auch eben durch die unterschiedliche Menge an Testzeit, die wir da beide damit im Vorfeld zumindest hatten. Das Gerät kam an, ist ein relativ kompakter Karton, ich war relativ überrascht. Auspacken durftest dann sogar du, du hast auch die ganzen Fotos für den schriftlichen Testbericht vorgenommen. Da so der erste Eindruck, einerseits mal, also so, was ist im Karton, wie präsentiert sich das?
Also wenn man den ersten Karton aufmacht, ist das alles sehr hochwertig eingepackt. Darunter befindet sich noch eine Schachtel, die man quasi aufklappt. Zum Vorschein kommt dann schon die VR-Brille. Mein erster Gedanke, den ich dir auch genannt habe, war, huch, eine Sturmtrupplermaske. Alles andere ist auch nochmal sehr gut wieder in Schachteln eingepackt. Das ist ja jede Menge an Kabeln und auch diese Extra-Box, die man an die PlayStation anschließt. Also es ist jetzt nicht so, dass da nur die Brille drin ist, sondern es ist schon eine ganze Menge, die man da zum Auspacken und auch anschließen dann im Endeffekt hat.
Ja, kurzer Ausflug noch auf den Preis. Wir sind bei 400 Euro. Für die bekommt man zumindest jede Menge Hardware geboten. Da kommt schon unheimlich viel aus der ganzen Box heraus. Es war auch durchaus schwer, das alles irgendwie auf Fotos zu bekommen, was ich mitbekommen habe. Gehen wir über zur Installation. Da kannst du jetzt sehr wenig dazu sagen. Da habe ich mich dann zurückgezogen und mir gedacht, okay, ich bin mal gespannt, wie das von sich geht. Ich glaube, ich war sehr schnell, Viertelstunde und die Sache war erledigt.
Ja, also ich habe davon nicht viel mitbekommen. Ich weiß gar nicht, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe, aber lang hat es nicht gedauert, 10 Minuten, Viertelstunde vielleicht und ich war drin und alles lief schon quasi.
Dennoch aber ist da sehr viel zu tun und eben vor allem sehr, sehr, sehr viel Kabellage quasi dabei, die verlegt werden muss. Zum einen gibt es eben diese Zusatzbox, die du vorher schon nanntest, die braucht man auch unbedingt zum Spielen. Man kann die Brille nicht direkt an der Konsole anschließen. Die verbindet man mal mit einem HDMI-Kabel mit der PlayStation 4, dann wiederum mit dem Fernseher, dann mit einem zusätzlichen USB-Kabel nochmal mit der PlayStation. Die hat ein eigenes Netzteil, dann kommen zwei, sieht aus wie HDMI-Kabel, raus an so ein Adapterkabel. An dieses Adapterkabel kommen dann von der Brille wiederum zwei Kabel nochmal dran gesteckt. Das Kabel der Brille hat dann noch so ein Headset-Controller mehr oder minder. Kleiner Nachteil aus meiner Sicht im Vergleich zu anderen Brillen, die hat nämlich kein integriertes Headset. Man hat so ein kleines, eigentlich sehr billiges Kabel-Headset dabei, das man mit diesen Headset-Controllern, mit dieser Fernbedienung auch verbinden muss. Die Fernbedienung am Kabel der PlayStation VR, gleich, weil wir schon bei dem Thema sind, finde ich sehr praktisch, weil so kann ich wenigstens direkt am Gerät lauter und leiser drehen. Zu dem Thema kommen wir dann auch nochmal extra, du grinst schon. Es ist durchaus schwierig, das zu bedienen, wenn man nichts sieht, aber das kommt dann so im Erfahrungsbereich. Das heißt, anschließen, ja, geht eigentlich sehr leicht. Alle Kabel sind groß beschriftet, das sind eben alle dabei. Es steht dann auch, gibt es auch so eine schöne, große, bebilderte Anleitung, die ich gerade hier vor mir habe, wo jeder Schritt einzeln erklärt wird. Die Kabel sind eben alle durchnummeriert und da steht dann halt auch klar, okay, Kabel 3 gehört in das eine Loch auf dem Gerät und in das andere Loch auf dem Gerät. Da kann man auch nichts verwechseln und nichts falsch machen. Es ist einfach, aber es sind unheimlich viele Kabeln. Kommen wir noch kurz zum Zubehör, das eigentlich obligatorisch ist und insofern nicht ganz ein Zubehör ist. Wir hatten noch keine PlayStation-Kamera, wir haben uns auch eine PlayStation-Kamera dazu gekauft. Die PlayStation-Kamera 2, die wurde kurz vor der PSVR vorgestellt. Für jeden, der noch eine alte zu Hause hat, die könnt ihr auch verwenden, ihr braucht euch nicht unbedingt eine neue kaufen. So, Ersteindruck beim Auspacken auch der Kamera.
Auch sehr vollwertig, also sah sehr gut aus und war genauso gut eingepackt. Ja.
Die neue sieht auch ganz gut aus, finde ich. Design passt dazu, ist alles so ein bisschen rundlich, die alte war sehr eckig. Anbringen ist so eine Sache auf dem Fernseher. Oben hält sie auf den neuen, sehr, sehr dünnen Flatscreen-Monitoren meiner Meinung nach nicht so toll. Das war eigentlich die längste Zeit, die ich brauchte, um mich damit herumzuspielen. Auf der anderen Seite muss man gestehen, vom Blickwinkel her auch, es hat sich nicht wirklich bewährt gemacht, die oben anzubringen, ne?
Na, das war leider nicht so gut, weil das für mich, ich bin halt sehr klein, dann zu hoch eingestellt war. Und man konnte es am Fernseher selbst halt diesen Winkel nicht großartig verändern, weil entweder es hängt dran oder es hängt nicht dran, so in etwa. Dafür ist der Stand, den das Teil hat, allerdings sehr gut, weil den kann man sehr stufenlos eigentlich einstellen, sodass, wenn man es vor den Fernseher stellt, das alles gar kein Problem ist.
Genau, insofern steht jetzt bei uns vor dem Fernseher auf dem kleinen Fuß des Fernsehers. Der Footprint der Kamera selber ist jetzt auch nicht großartig enorm, das heißt, man kann das auch ganz gut dorthin stellen. Und da kann man dann an dem Standfuß relativ schön hin und her justieren. Einerseits am Fuß selber, andererseits kann man auch die Kameraposition innerhalb dieses Fußes hin und her drehen. Das ist in Ordnung, ja. Was mich ein bisschen gewundert hat, um auf das noch einzugehen, dass es von Haus aus keine Bundles gab. Das heißt, du kriegst die Brille eigentlich immer nur als die Brille. Auf der steht auch groß drauf, dass du eine PlayStation Cam dazu brauchst. Irgendwie im Bundle, wo du dir vielleicht ein paar Euro sparst, gibt es allerdings nicht. Die Kamera kostet irgendwie so 60 Euro, glaube ich, die Brille im 400. Ja, dementsprechend, die Anschaffung muss man auf jeden Fall tätigen.
Ich habe mich damit jetzt zwar nicht groß beschäftigt, aber was ich gelesen habe, gibt es diese Bundles sehr wohl. Allerdings gab es die nicht für Frühbesteller. Da wurde man ein bisschen bestraft, wenn man das quasi Day One gemacht hat, sondern erst sehr kurzfristig, bevor es auf den Markt kam, soll es angeblich auch Bundles gegeben haben.
Generell hieß es immer wieder, es soll Bundles geben. Ich bin mir auch sehr sicher, dass wir im Weihnachtsgeschäft, wo sie mit dem Ding sicherlich sehr, sehr stark durchstarten werden, auch solche Bundles sehen werden. Auch wenn ich aber jetzt gerade aktuell bei Amazon schaue, ich sehe von PlayStation zumindest direkt angeboten keines dieser Bundles. Ich bin mir sehr sicher, dass sie kommen werden. Sie sind mehr oder minder auch angekündigt. Zum Verkaufsstart gab es das allerdings nicht. Stichwort Verkaufsstart, der lief eigentlich ganz gut. Wir hatten vorbestellt bei einem Elektromarkt, konnten den im Laufe des ersten Tages auch abholen. War insofern alles in Ordnung. Du hast sie abgeholt. Hast du irgendwie große Dramen miterlebt oder irgendwie große Anstürme gesehen?
Nein, überhaupt nichts. Allerdings muss man dazu sagen, ich arbeite halt sehr lang und war die letzte halbe Stunde der Marktöffnungszeit dort. Da stand gar keiner bei der Abholung oder so. Ich schätze mal, da die Abholbestätigung im Laufe des Nachmittags kam, dass wenn überhaupt, dann vielleicht da gleich alle losgestürmt sind, die konnten.
Was allerdings schon der Fall ist offensichtlich, auch wenn man jetzt irgendwie aktuell bei Online-Händlern schaut, das Ding dürfte sehr gut laufen. Sony hat auch schon mitgeteilt, dass sie die Produktionskapazitäten erhöhen wollen. Es ist momentan nicht so wirklich ohne Wartezeiten erhältlich. Das heißt, dass man einfach ins Geschäft gehen kann und sich das Ding kaufen kann, dürfte nicht der Fall sein. Auch bei Amazon selbst wird sie jetzt teurer gehandelt, als sie eigentlich kostet. Man bekommt sie irgendwie bei anderen Anbietern ab 500 Euro. Das heißt, man zahlt allein mal schon irgendwie einen Aufpreis von 100 Euro, wenn man das Ding sofort haben will. Der propagierte Ansturm ist also offensichtlich da. Meiner Meinung nach war es zu erwarten, ob es jetzt künstliche Verknappung ist oder nicht, einmal dahingestellt. Bin sehr gespannt, wie sich das vor allem in Richtung Weihnachten hin entwickelt. Mit Vorbestellung war es allerdings jetzt kein großartiges Drama. Ich habe auch irgendwie noch 3-4 Tage vor Release geschaut und gemerkt, okay, man kriegt sie bei dem einen oder anderen Händler und irgendwelchen Offline-Ketten auch für den ersten Tag. Jetzt nach dem Release ist es eben so, dass man bei den meisten durchaus ein bisschen warten muss. Hardware hin, Hardware her, Anschluss hin, Anschluss her. Alles so eine Sache. Kommen wir mal tatsächlich zur Brille an sich, was immer ein sehr großes Thema ist und die Leute immer sehr stark interessiert, ist so, wie trägt sich das, wie ist der Tragekomfort? Jetzt einfach mal unabhängig noch von Hardware und Erlebnis, sondern einfach, wie ist es, sich so ein Ding aufzusetzen? Du hast vorher schon gesagt, so quasi Sturmtrupplerhelm. Die Brille ist auch ziemlich schwer, die wiegt irgendwo in der Gegend von einem halben Kilo. Es ist auch ein sehr großes und sehr mächtiges Gerät, sage ich mal. Das ist nicht so, wie ich setze mir eine normale Lesebrille auf. Wie fühlt sich das für dich an?
Also vorweg sei gesagt, für die Damenwelt, Frisuren sollte man nicht unbedingt tragen, also zumindest keine Pferdeschwänze oder irgendwas. Das ist natürlich hinderlich, aber ansonsten, wenn man das Gerät aufsetzt, ich muss sagen, der Komfort war sehr hoch. Ich habe das, ich weiß nicht, wie lange ich da am Stück gespielt habe, eine halbe bis eine Stunde. Ich habe es überhaupt nicht als störend empfunden, im Gegenteil, also es hat gar nicht gehindert. Es war sehr, sehr angenehm.
Auch da kann ich mich nur anschließen. Ich habe es auch schon in einem VR-Podcast gesagt. Meiner Meinung nach ist es auch die bequemste Brille. Sie ist zwar durchaus, glaube ich, die schwerste mittlerweile, aber sie verteilen das Gewicht sehr schlau, weil sie gehen nicht wie die anderen direkt quasi so hinten in der Mitte des Kopfes, sondern sie verteilen einen Teil des Gewichts oben so ein bisschen oberhalb der Stirn, den anderen so ein bisschen unten am Hinterkopf, wo der Kopf quasi so die Bewegung Richtung Hals dann schon so hineinmacht. Das heißt, sie hat meiner Meinung nach 2 Tragepunkte und verteilen dadurch das Gewicht auf 2 Punkte. Und es wirkt ein bisschen gewohnter, zumindest für mich als Mann jetzt vielleicht. Es sitzt so im Endeffekt an den Stellen ein bisschen straffer, an denen auch eine Kappe ein bisschen straffer sitzt oder wo man halt das Band einer Kappe spürt. Das ist für mich irgendwie gewohnt oder angenehmer, als wenn ich das ganze Gewicht auf einer Stelle hinten mitten im Kopf sitzen habe, wo ich es nicht so gewöhnt bin, zumindest meinem Geschmack nach. Gewichtsverteilung so aus deiner Sicht, kannst du das bestätigen?
Da ich sonst nichts großartig auf meinem Kopf trage, könnte ich dazu jetzt nichts erzählen. Aber wie gesagt, das war sehr angenehm, ich habe es kaum gespürt. Von dem her, was sie gemacht haben, haben sie gut gemacht.
Stichwort Brille aufsetzen, dann ist eben noch Kopfformen von Menschen sind sehr unterschiedlich, wenn man schaut, wie viele unterschiedliche Kappen und Hutgrößen es gibt. Die Brille kommt ja nur in einer Größe, das heißt one size fits it all quasi. ein Konzept, das gerade bei Kopfbedeckungen sonst nicht aufgeht. Wie geht das aus deiner Sicht bei der Brille auf? Jetzt mal so kurz noch zu unseren irgendwie körperlichen Proportionen. Ich habe einen ziemlich großen, relativ länglichen Schädel und bin fast 1,90 groß. Mir passt die ganz gut, bei dir?
Also ich bin gerade mal 1,60 groß, habe einen kleinen, schmalen Kopf. Bei mir passt das trotz allem auch sehr gut. Sie machen das sehr schlau. Zum einen kann man dieses Band, was hinten am Kopf anliegt, mittels Knopfdruck quasi erstmal, ja, wie soll ich sagen, lockern. Also dann ist es erstmal stufenlos verstellbar, dann kann man sich das umlegen. Und im Endeffekt schneidet man sich das dann so auf die Größe, wie man es erstmal braucht und hat dann noch ein Rädchen, wo man feiner justieren kann und sich das alles enger zusammenzieht, wie man es braucht. Das ist sehr, sehr gut. Das hat auch bei mir perfekt gelegen.
So, Stichwort Aufsetzen noch kurz und der letzte Punkt in die Richtung. Wie lange dauert es, bis man die Brille vor den Augen hat und das auch passt? Weil gerade bei anderen Brillen habe ich auch sehr oft gehört, ja, jedes Mal aufsetzen und sich einrichten dauert so 3 bis 5 Minuten. Wie ist das bei der PlayStation VR aus deiner Sicht?
Also überhaupt nicht so lange, das dauert maximal 1 Minute. Kurz das Knöpfchen gedrückt, dass das Band sich da wie gesagt lockert, aufsetzen, randrehen mit dem Rädchen und dann kann ich mir ja vorne die Brille auch noch an die Augen ranholen. Also das dauert, weiß ich nicht, 1/2 Minute vielleicht.
Ein Thema, das wir da auch noch hatten, stärker, war das Thema Brillenträger. Wir sind beide keine Brillenträger. Was man aus meiner Sicht dazu sagen muss, die Brille ist relativ angenehm weit vom Auge entfernt, meinem Gefühl nach. In anderen Systemen ist das deutlich näher, da hast du jetzt den Vergleich nicht so. Ich glaube, für Brillenträger ist es okay. Der innere Teil, wo die Linsen eingefasst sind, da ist auch so ein bisschen Schaumgummi rundherum, damit das, wenn es aufs Gesicht drückt, jetzt nicht so unangenehm ist. Ich glaube, in dieses Gehäuse kann man dann eine Brille auch ganz gut einfügen, eben weil die Gläser gefühlt relativ weit weg sind. Ich würde mir da als Brillenträger keine Sorgen machen.
Also ich habe den Schaumgummi zwar dann ganz nah rangeholt, weil es sonst für mich ein bisschen unscharf war, aber ich denke auch, dass da eine Brille drunter passt. Nun ist es bei mir ja sowieso so, dass ich nicht weiß, ob ich nicht vielleicht sogar was tragen müsste, weil ich habe durchaus Sehschwäche und zwar Plus und Minus unterschiedlich auf beiden Augen und das schien dann schon mal ein bisschen komisch.
Stichwort leichte oder schwere Sehschwäche noch, da gehen wir auch kurz drauf ein, ja. Ich habe auch eine leichte Sehschwäche. Ich habe allerdings den Vorteil, dass ich nur leicht weitsichtig bin. Etwas, was ich mit einer Lesebrille sonst ab und zu ausgleiche. Da muss ich aber gestehen, da ist der Vorteil an diesen Brillen, so ein bisschen kann man die Optik justieren. Ich kann mir die Optik der Linse durchaus so justieren, dass meine leichte Sehschwäche allein schon von dieser Brille ausgeglichen wird. Das war ein Thema, das mich das letzte Jahr sehr beschäftigt hat und ich sehr interessant fand. Das funktioniert und das funktioniert für mich sehr gut. Sobald es ein bisschen unter Anführungsstrichen exotischer wird, von wegen ich bin quasi gleitsichtig oder ich habe unterschiedliche Dioptrienstärken vielleicht oder sowas, geht es auf keinen Fall mehr, aber dann eben, es wird auch mit Brille unter der PlayStation VR, glaube ich, ganz gut funktionieren, ohne dass es ein großes Problem ist.
Das ist soweit auch meine Meinung, ja. Also es ist so angenehm und weit genug entfernt, dass das kein Problem sein dürfte.
Kommen wir zu den Spielen und zur echten Nutzererfahrung. Sobald die Brille montiert war, habe ich mich mal ein bisschen drin versenkt. Ich glaube, mein erster Ausflug in der VR-Welt war 20 Minuten lang ungefähr. Ich war an dem Tag auch sehr müde, ich war auch schon sehr überfordert und gesagt, okay, danke, reicht mir und ich kann es ja eh schon. Und dann habe ich dir das Headset gereicht und gesagt, da, mach mal, ohne was zu erklären, ohne was zu sagen. Ein bisschen irgendwie jetzt Erklärung, wie du da reinkommst und was für Möglichkeiten mal hast, aber sonst einfach mal absichtlich, du hast dich auch im Vorwissen dieses Podcasts anlaufen lassen und gesagt, so, nutz das mal. Beschreib mal den Hörern so deinen ersten Ausflug. Wie ist es so in Sachen Bedienung einerseits? Wie ist das andererseits so in Sachen Gefühl und wie sich das anspürt? Und vielleicht auch, wie anstrengend oder eben nicht anstrengend das Ganze ist.
Also es ist schon sehr gemischt, sage ich mal. Wenn man das erstmal aufgesetzt hat und in dieser VR-World drin ist, oder wie das erstmal heißt, die Disk, die sie dabei legen, es ist schon mal, man taucht da sehr schnell ein, die Immersion da ist super. Es ist erstmal sehr ungewohnt. Ich glaube, ich habe mich auch erstmal in alle Richtungen umgeschaut, weil ich das gar nicht glauben konnte, dass ich jetzt wirklich einfach meinen Kopf in alle Richtungen drehe und da tatsächlich auch was sehe. Es war aber so. Also schon mal sehr beeindruckend. Dann zum weiteren Teil Bedienung. Also ich muss ja sagen, ich bin kein Konsolenspieler eigentlich so per se. Ich bin eher, wie du weißt, der Computerspieler. Ich kenne mich daher mit der Bedienung nicht so gut aus bei Controllern immer. In der VR-World an sich selber war das ganz gut gelöst, weil ich konnte mir den Controller quasi vor das Headset da heben und habe es dann auch in der virtuellen Realität gesehen und damit auch die Steuerung, wie sie ausschaut. Schon mal super. Weil wir am Anfang das Thema mit dem Headset hatten und dieser Headset-Bedienung, das wiederum ist schwierig. Da ist es aus meiner Sicht gut, dass man da tatsächlich 0815 Headsets anschließen kann, weil dadurch könnte ich mir auch mein eigenes anschließen. Die Bedienung, erstmal das Kabel gefunden, habe ich sowieso erstmal selber nicht, da musstest du mir ja helfen. Und dann hatte ich es, glaube ich, entweder zu laut oder zu leise, ich weiß es nicht mehr. Und wusste natürlich nicht, okay, welchen Knopf muss ich jetzt überhaupt drücken. Also das ist erstmal schon gewöhnungsbedürftig, aber ich, im Endeffekt, wie bei allen Headsets, da weiß man ja irgendwann, wo welcher Knopf ist. Also das wird eine Frage der Gewöhnung sein. Ansonsten, wie gesagt, eingetaucht, das war Wahnsinn, da wirklich links, rechts, oben, unten, da ist man erstmal schon mal total geflasht, um das so zu sagen. Und dann bin ich ja doch auch relativ schnell in das erste Demospiel reingegangen und war sehr beeindruckt, allein schon von diesen 5 Minuten da drin. Nannte es sich, glaube ich, Headmaster, was ich mir angeschaut habe, war im Endeffekt wie so ein, ja, wie so ein Fußballtrainerspiel, wo man Torschüsse machen soll, eben wie der Name schon sagt, Headmaster, also Kopfschüsse. Man spielt tatsächlich mit dem Kopf, war super. Links konnte ich mich hinschauen, da war Flutlicht, rechts genauso, über mir der Himmel, die Wolken sind gezogen. Also nein, mein erster Eindruck war echt wahnsinnig toll.
Und da war ich sehr überrascht, muss ich jetzt sagen. Wie gesagt, ich habe dir das Ding gegeben, wir hatten so leichte kleine Startschwierigkeiten, was den Ton und dieses Headset betraf. Das ist aber okay, sonst grundsätzlich bist du komplett alleine zurechtgekommen. Also jetzt nicht so, dass man sagen müsste, um Gottes Willen, man müsste betreut werden. Gerade bei diesen Demos haben sie dann immer so Betreuer dabei stehen. Du kennst das ja von der Game City in Wien, der dich dann leider ja überrascht hat, weil es ja ein sehr blöder Fall war, ne?
Ja, das war wirklich sehr blöd. Da stand er auf einmal neben mir, als ich das Headset abgenommen habe und ich war, also ich weiß nicht, irritiert bis geschockt.
Und du warst dann überraschend, und das hat mich wirklich unter Anführungsstrichen beeindruckt oder gewundert, weil ich mir so nicht gedacht hatte, du warst sehr lange weg. Du warst bei deinem ersten Ausflug unter Anführungsstrichen fast 1 Stunde unterwegs, quasi in den virtuellen Welten. Das hätte ich mir nicht gedacht. Ich kann mich an meine ersten Gehversuche erinnern, da war die Software halt auch noch wesentlich schlechter. Da war mir nach 15, 20 Minuten eigentlich das ganze Thema genug. Ich hätte mir damals nicht vorstellen können, 1 Stunde am Stück in VR zu sein, noch dazu in extrem schnell wechselnden Titeln. Für dich wäre das so ein bisschen wie, weiß ich was, Sommerschlussverkauf. Hurra, da sind jetzt jede Menge Titel und Demos. Ich will dir mal alle reinschauen, alle in ganz unterschiedlichen Settings. Und du bist da einfach total wild, bunt hin und her geswitcht und warst fast 1 Stunde unterwegs in, vor allem 5, 6 Titel von mir ist gewesen sein. Jetzt, es sind keine großen Spiele, aber in ganz unterschiedlichen Settings. Und das ist immer das, was ich so oft höre, dass die Leute befürchten, dass dieses Wechseln von Settings und dieses Wechseln von Anwendungen für den Körper so fürchterlich anstrengend ist. Wie, eben was ich vorher schon gesagt habe, wie ist das da bei dir gewesen? Und wie war da dieser erste Eindruck? Wie ist VR für den Körper anstrengend oder für die Augen? Oder wie sieht das da aus?
Also ich fand es persönlich gar nicht anstrengend. Eben, ich war eigentlich nur beeindruckt und das Wechsel dieser Settings. Nun muss man auch sagen, ich habe jetzt keine Hardcore-Spiele oder irgendwas mir angeschaut. Also von dem her war das alles überhaupt gar kein Problem. Ich habe, also mir ist überhaupt nicht schlecht gewesen oder irgendwas. Also es gab mal einen Titel, wo ich mir gedacht habe, okay, den mag ich mir jetzt nicht näher anschauen und den würde ich mir auch so nicht länger angucken. Dann mir doch abgeschossen wurde und das war schon ein komisches Gefühl, aber jetzt bei weitem nicht so, dass mir schlecht gewesen wäre oder ich zum Wechseln wieder von diesem oder jenem Titel irgendwie irgendwelche Probleme hatte, so. Gab es bei mir gar nichts.
Auf die 2 Punkte möchte ich jetzt noch ein bisschen stärker eingehen. Stichwort schlecht werden. Du hast jetzt schon ein paar mehr Stunden noch auf dem Ding verbracht. Motion Sickness, eben diese Bewegungskrankheit quasi in Virtual Reality. Bei deinem allerersten Mal Virtual Reality spielen, das war immer auf der Game City mit diesem Drive Club VR, das jetzt auch ein Starttitel war, warst du zumindest ein bisschen, ich sag mal, weiß um die Nase, wie du aufgehört hast. Schlecht war dir, glaube ich, nicht, das kannst du gleich noch beantworten. Aber es war zumindest für den Magen mal so ein bisschen so leichte Revolution. Mittlerweile sehe ich das bei dir gar nicht mehr. Wie ist es tatsächlich? Wird dir schlecht oder spürst du zumindest was? Spürst du körperlich irgendwas beim Spielen?
Also spüren in dem Sinne wahrscheinlich nicht. Ich würde das eher Einbildung nennen und die Einbildung ist halt sehr gut. Aber so, dass mir jetzt direkt schlecht wird, habe ich es jetzt nicht. Also es ist eher, dass man mal was Unangenehmes hat, eben wie das, was ich schon angesprochen habe, dass man abgeschossen wird von irgendwas. Und das ist natürlich mehr als unangenehm, wenn man tatsächlich einen Laserstrahl auf sich gerichtet bekommt und dann auf einmal ist man hin, um das mal so zu sagen. Auf der Game City damals, das war Drive Club, ja, naja, wenn man da ständig gegen die Bande fährt und sich denkt, oh, ich werde jetzt tatsächlich vielleicht zusammengestaucht, diese, eben davon spreche ich, diese Einbildung, die doch recht real ist, weil ich mir sowas immer sehr gut vorstellen kann. Ja, das ist schon nicht ohne trotzdem.
Ich glaube, das ist nicht nur bei dir so und ich glaube nach wie vor, dass sich das menschliche Hirn sehr gerne betrügen lässt, unter Anführungsstrichen. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele optische Täuschungen, mit denen wir es gewohnt sind zu arbeiten, 3D unter anderem auch. Und gerade VR geht da halt einfach noch auf ein stärkeres Level. Ich muss gestehen, ja, ich spüre es auch. Also ich spüre körperlich Eindruck auf meinen Körper, die ich sonst bei einem Spiel nicht spüre. Ich habe Drive Club stundenlang, tagelang wahrscheinlich auf der PlayStation 4 gespielt. Ich spiele es jetzt auf der PlayStation VR. Und wenn ich wo reinfahre, spüre ich es. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wenn ich irgendwie mit 300 Sachen gegen eine Bande fahre, ich jetzt sterben muss, was ich in Realität wahrscheinlich müsste. Aber kurzfristig krampft es meinen Körper zusammen. Das Hirn wird sich auch sofort gewahr, dass das nicht echt ist und man jetzt irgendwie keine Schmerzen spürt. Aber so diesen Bruchteil einer Sekunde, diesen Augenblick, den spürt man es. Was ich ganz stark hatte und immer noch habe, bei Eve Valkyrie, das ist so ein Online-Raumschiff-Shooter, setzen sie dich am Anfang in dein Cockpit und beschleunigen dann deinen Jäger aus diesem Kreuzer hinaus in den Weltall. Dieses Beschleunigungsgefühl, dieses Gefühl des Fallens, das man da ein bisschen im Bauch hat, hatte ich ganz stark und habe ich immer noch. Finde ich aber auch total super. Das macht für mich im VR aus. Ich finde das nicht störend, ich finde das toll. Ich
muss sagen, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, das kennt wahrscheinlich jeder im Traum, man fällt und hat dieses total blöde Bauchgefühl, obwohl man weiß, dass das jetzt gerade ein Traum ist und man kann es nicht verhindern, dass man sich überhaupt ganz, ganz blöd in dem Moment fühlt und auch denkt, dass man jetzt fällt, obwohl man, wie gesagt, weiß, dass es eigentlich nur ein Traum ist.
Aber insofern, die körperlichen Eindrücke insofern auch bei dir da und die bleiben da. Man ist sich schon bewusst, dass es nicht echt ist, aber sie sind trotzdem da. Aber so eben irgendwie jetzt körperlich massive Eindrücke oder störende Eindrücke im Sinne von schlecht sein oder auch wirklich Schmerz oder so, nichts bei dir feststellbar.
Nein, eben, wie du richtig sagst, ich habe diese Gefühle und ich kann sie auch nicht verhindern. Also möchte man ja sicherlich auch nicht, sonst macht es ja keinen Sinn. Aber es ist jetzt nicht so, dass mir dann direkt schlecht wird, nein.
Andere Punkte eben, wir haben jetzt gerade schon besprochen, das Ganze ist durchaus immersiv und das ist auch durchaus gut so. Es gibt aber durchaus Settings, die überfordernd sein können, glaube ich, oder kann ich zumindest aus meiner Sicht berichten. Ich habe schon mal erzählt, ich habe da in Lights, ein Zombie-Spiel, das es vorher schon gab, auf, ich glaube, das hat damals die Oculus Rift, gespielt und das war mir deutlich zu viel. Ich hatte kurzfristig dazwischen tatsächlich immer wieder mal das Gefühl, sterben zu müssen und das meine ich jetzt wirklich ernst. Ich hatte kurzfristig Todesangst. Ich weiß, wie sich das in Realität anfühlt, in der einen oder anderen Situation. Es ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Ich hatte das gleiche Gefühl wieder im Spiel. Das war mir zu viel. Du hast gerade vorher erzählt eben von so einer Kampfsimulation, Riggs war das, glaube ich, wo du abgeschossen wirst. Mich persönlich stört das nicht, das ist okay, solange es zumindest nicht so realistisch ist. Bei dir war das eher so ein abschreckender Punkt, ne?
Ja, durchaus. Also es ist zwar so, dass man da in so einem Roboter sitzt oder wie man das bezeichnet. Und im Endeffekt weiß ich auch, dass das nicht ich bin und die Hülle mehr oder weniger getroffen wird, aber trotzdem eben diese Einbildung ist da, dass ich jetzt abgeschossen werde und das ist etwas, was ich als sehr unangenehm empfinde. Für mich jetzt nicht großartig was ich haben müsste.
Kannst du schon aus jetzigen Testsicht quasi absehen, wo da für dich die Grenze ist? Wo ist Realismus gut, wo ist Realismus schlecht? Autofahren zum Beispiel hatten wir auch schon mit Drive Club VR, wo du durchaus auch Unfälle und Crashes bauen kannst. Das dürfte anscheinend gehen.
Das ist völlig okay, ja. Also Autofahren ist ja auch was, was man im realen Leben tut. Kein Problem, da muss man halt ein bisschen mehr aufpassen, wenn einem das dann doch Magenschmerzen bereiten sollte. Ansonsten, also für mich sind Shooter grundsätzlich ja sowieso schon weniger was. Du weißt, dass ich spiele Shooter eigentlich nicht wirklich. Und in dem Falle dann natürlich noch weniger. Also das wäre überhaupt gar kein Anwendungsfall für mich persönlich. Ich hätte dann eher so Casual Games und eben sowas wie dann eben mal ein Autorennen. Ich könnte mir sehr gut zum Beispiel wiederum Mario Kart vorstellen, auch wenn man da ja auch mehr oder weniger mit Schildkrötenpanzern abgeschossen wird und sich dreht oder irgendwas, aber das könnte ich mir sehr lustig vorstellen.
Das Thema Nintendo und Mario gehen wir nachher lustigerweise auch noch ein bisschen ein. Aber so, wenn ich jetzt bei dem Thema bleibe, so die Grenze für dich, was VR betrifft, ist jetzt so Casual Games und Simulationen sind okay. Die Simulationen dürfen auch durchaus realistisch sein, weil Drive Club ist ja total realistisch. Das ist ja eben hier und jetzt so mit echten Autos. Die aufhören tut es bei dich bei Dingen, die mit Verletzungen und einem kompetitiven Umfeld im Sinne von Shooter-Mechanik zu tun haben anscheinend, ne?
Ja, das ist richtig. In dem Sinne ist da halt für mich der Nachteil, dass VR eben so realistisch ist, weil das ist für mich einfach zu viel. Ich kann um Gottes Willen auch gar keine Horrorspiele oder irgendwas dann vorstellen. Das ist dann auch alles so realistisch und ich bin ein sehr schreckhafter Mensch. Das ist, du kannst es bestätigen, bei mir ist es schon fürchterlich, daneben zu sitzen, wenn es nur ein bisschen schreckhaft wird, weil ich da halb an die Decke gehe. Dementsprechend für mich da auch kein Anwendungsfall, aber Rennfahrten, solche Simulationen, die echt sind, kein Problem.
Ich glaube, gerade so in Richtung Simulation würde dann durchaus das ein oder andere noch kommen. Kann mir auch durchaus so irgendwie Snowboard-Spiele oder generell so Sportsimulatoren durchaus gut vorstellen. Warum nicht?
Ja, wäre wahrscheinlich der realistischste Anwendungsfall. Wobei eben, ich tue mir sehr schwer eigentlich mit Titelauswahlen, weil ich Sportspiele so gar nicht unbedingt spiele. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, das ist sicherlich beeindruckend anzuschauen, aber ich glaube nicht, dass ich mir aktiv so ein Spiel zulegen würde.
So, was die Anwendungsdauer und die Nutzungsdauer des Ganzen betrifft, jetzt mal aus meiner Sicht, ich muss gestehen, so irgendwie mit Drive Club VR kann ich, glaube ich, auch so 2-3 Stunden am Stück mal durchaus spielen, ohne dass mich das jetzt großartig mitnimmt oder dass es ein großes Problem wäre. Viel länger kann ich auch so nicht am Stück spielen. Irgendwann dann brauche ich mal eine Viertel-halbe Stunde Pause, um einfach geistig wieder rauszukommen. Also was so Simulationen und solche Dinge betrifft, muss ich mittlerweile sagen, ich glaube, die Grenze ist ungefähr dort, wo sie bei meiner normalen Spielergrenze wäre. Ich mag die Shooter und ich mag Rigs zum Beispiel auch, was dabei liegt, sehr, sehr gerne. Da muss ich aber feststellen, es nimmt mich körperlich deutlich mehr mit und es ist extrem anstrengend. So eine halbe Stunde, Stunde Rigs am Stück wird mir wahrscheinlich reichen. Ich glaube auch nicht, dass sich diese Grenze deutlich weiter schiebt, weil da für mich das Erleben schon auch deutlich intensiver ist. Ich mag das sehr gerne. Ich würde mir wirklich Titanfall wünschen als VR-Shooter zum Beispiel. Den zweiten Teil, jetzt werden wir nicht das VR sehen, aus jetziger Sicht zumindest, fände ich super, nimmt mich aber deutlich mit. Gerade Titanfall konnte ich gut 2-3 Stunden, auch teilweise länger am Stück spielen und einige Stunden über den Tag weg. Das war so ziemlich das Spiel, das ich in den letzten Jahren am meisten gespielt habe. Freue mich schon sehr auf den zweiten Teil. VR fände ich toll, aber ich glaube, mehr als 1 Stunde am Stück und mehr als 2 Stunden am Tag würde ich da nicht schaffen. Wie war das bei dir? Du eben neu bei VR und trotzdem relativ lange in der Welt und dann auch immer wieder mal. Wo siehst du da so deine persönlichen Grenzen oder auch den Vergleich zum normalen Gaming quasi?
Also ich sehe das leider nach wie vor recht kritisch in dem Sinne, dass es und vor allen Dingen auch aus meiner Sicht halt ein Alleinunterhaltesspiel ist. Wenn ich mal alleine da bin, könnte ich es mir vielleicht vorstellen, das aufzusetzen, aber ja, wahrscheinlich auch, wie du schon sagst, nicht ewig, weil es dann halt doch sehr realistisch ist und das nimmt dann halt doch körperlich. Nach einer Zeit ist es halt sicherlich trotzdem anstrengend. Wobei man ja gerade dazu sagen muss, dadurch, dass ich eher sage, ich warte dann eher Richtung Casual Games, es ist schwer abzuschätzen, ob man da nicht dann vielleicht doch eher versinkt. Aber grundsätzlich, ich meine, ich wohne nicht alleine, Katzen haben wir auch noch. Was man dazu sagen muss, man muss halt tatsächlich allein im Raum sein, weil ansonsten ist es doch irgendwie doof. Zum einen denke ich oder habe ich das Gefühl, dass ich meinen Partner ausschließe, wenn ich da sitze und was spiele. Zum anderen, gerade wenn ich die Haustiere da habe und unsere Tiere sind nicht immer ruhig, kann ich nicht mehr auf sie aufpassen. Man sieht nichts mehr, man bekommt nichts mehr mit. Man ist wirklich abgeschottet. Wenn man alleine ist und gerade niemand da ist, perfekt. Und Casual Games sicherlich auch ein paar Stunden durchhaltbar. Also durchhaltbar, es ist ja sehr gut und wunderbar gemacht. Aber es ist ein sehr schwieriges Thema, finde ich.
Gleich der Übergang zu einem anderen Thema, eben die Isolation und wie weit man draußen ist. Auch da muss ich sagen, das ist halt bei allen VR-Headsets wirklich gleich und auch bei der PlayStation VR so, du bist weg, du kriegst nichts um dich mit und ganz im Gegenteil, alles, was rund um dich passiert, stört dich tatsächlich und ist tatsächlich schwierig, eben weil du diese Isolation dadurch mitbekommst. Wenn da irgendwie so wie bei uns 2-3 Katzen durch den Raum hüpfen, aber du eben nicht sehen kannst, was sie tust, selbst wenn du dich nach dem Geräusch ausrichtest, siehst du ja nichts, weil du was vor den Augen hast. Mich persönlich stört das ziemlich. Das lenkt mich einerseits sehr stark ab, andererseits stört mich das Gefühl, eben keine Kontrolle mehr über mein Umfeld zu haben und macht mir ein unwohles Gefühl.
Genau, das ist, was ich eben auch meine. Gerade wenn die doch Dummheiten machen, du kannst nichts sehen, du musst sie also aussperren. Und den Partner, den ignorierst du in der Zeit auch. Also tatsächlich eher was für einen Tag, wo ich ganz alleine bin, weil niemand da ist.
Kleiner kurzer Flug noch. Wir haben es vorher kurz angesprochen, das Thema Sound. Es liegt eben so ein billiges In-Ear-Headset dabei. Was sagst du aber generell zum Sound an sich?
Der Sound war super und meiner Meinung nach auch extrem wichtig. Der Raumklang ist Wahnsinn und der trägt sehr, sehr, sehr viel zur Atmosphäre bei ihm, würde ich sagen.
Also ich muss auch gestehen, von der Qualität des Sounds war ich sehr überrascht. Was mich wirklich negativ überrascht hat, war dieses wirklich billige und grausliche, ekelhafte Headset, das da dabei lag. Das habe ich nur einmal kurz angeschaut und gesagt, so super, passt, das kannst du gleich behalten. Eben, wir haben eine Brille zu zweit, das ist ja durchaus okay. In-Ear-Headsets, mit, egal mit jemandem, mit wem teilen wollen, würde ich mir sowieso nicht. Sofort gesagt, okay, danke, brauche ich nicht. Funktioniert aber dann auch mit allen anderen. Ich benutze das Ding jetzt einfach mit meinem ganz klassischen Bluetooth-Headset. Die haben auch locker Platz, weil die Ohren frei sind. Ist auch okay, wirken für mich hochwertiger, sind meine gewohnten Kopfhörer, verbinde ich einfach, zack, danke, erledigt. Trotz allem bei der Hochwertigkeit, die sie sich bei dieser Brille geleistet haben und mit der sie punkten wollen, das Headset ist da echt das riesengroße Negativ-Highlight für mich gewesen. Das war nicht notwendig. Aber Sound an sich total in Ordnung.
Auf jeden Fall. Also der Klang war 1A. Die Headsets an sich, also dieses Headset war unter aller Würde für das, was sie sonst dort abliefern.
Kommen wir noch so ein bisschen zur Softwareauswahl und zu den Spielen. Ich persönlich war sehr überrascht, wie viele Spiele direkt ab Tag 1 im PlayStation Store und auch in den Läden verfügbar waren. Die Auswahl ist meiner Meinung nach durchaus interessant und es ist durchaus einiges dabei. Einige neue Sachen, einige alte Sachen, die sie umgesetzt haben. Was ist für dich da dabei? Was ist für dich da Spannendes? Was sagst du zur Menge? Hättest du mehr erwartet? Ist das okay so?
Also die Menge ist schon tatsächlich beeindruckend, dass sie doch schon so viel mit dabei haben. Ansonsten, ich habe mal durchgeschaut, mich hat noch nichts so richtig geflasht. Das, was ich wiederum gesehen habe und was wir dann auch mal ausprobiert haben, war ganz lustig, war dieses Playroom, nennt sich das. Das ist ein kostenlos im PlayStation App Store verfügbares Spiel oder eigentlich eine kleine Mini-Spielesammlung. Und da kommen wir auch zu einem Teil, den ich positiv fand, auch obwohl ich vorher sagte, dass das was für einen Alleinspieler ist. Denn dort haben sie Minispiele, wo sie tatsächlich Mehrspielermodus haben. Und zwar nicht im Sinne von, wir verbinden jetzt online mehrere Spieler, sondern es kann sich ein zweiter Spieler mit dem Controller einfach mit vor den Fernseher dazusetzen. Das war mal eine positive Erfahrung für mich. Solche Umsetzungen würde ich mir mehr wünschen. Also im Endeffekt, falls du dich erinnerst, jetzt ganz klassisches Kinderspiel war dabei. Einer, der mit der PlayStation VR spielt, die Katze, der andere die Maus mit dem Controller und man muss sich verstecken. Ist wie gesagt ein Kinderspiel, aber die Umsetzung, dass man zusammen vor dem Fernseher sitzen kann, fand ich super. Oder PlayStation VR Spieler spielt ein Monster, der andere muss mittels Controller mal ausweichen. Wie gesagt, das sind Kinderspiele, aber solche Konzepte an sich könnte man ja mehr umsetzen. Das fand ich nur aus dieser Sicht heraus, ansonsten ist es ja nichts Großartiges, aber schon mal sehr gut und das hat mich beeindruckt. Ansonsten habe ich für mich jetzt leider noch nichts großartig entdeckt.
Also die Umsetzung fand ich tatsächlich auch sehr spannend. Sie war zwar technisch, also was das Bedienkonzept betraf, sehr schlecht, weil im Endeffekt hattest du einfach keine Chance. Da ist immer einer klare Vorteil gewesen, einmal der mit der Brille oder halt mal der ohne Brille, es ist egal. Was sie aber da sehr spannend gelöst haben, ist, dass du tatsächlich zwei völlig unterschiedliche Dinge siehst. Das heißt, der Spieler mit der Brille sieht sein eigenes Spiel und sieht das ganz, ganz anders als derjenige, der quasi auf dem Fernseher gerade spielt. Also technisch sehr interessant, spielerisch, was halt einfach wirklich Mist. Aber es wird einen Grund haben, warum sie es kostenlos anbieten. Stichwort Spiele, Stichwort Preise. Da ist mein zweiter großer Kritikpunkt an dem ganzen Thema. Sie haben sehr viele Spiele im Angebot. Die Preise sind aber meiner Meinung nach durchaus sehr happig und nicht ganz gerechtfertigt. Ein Beispiel: Batman Arkham VR steht seit dem Start zur Verfügung, kostet 20 Euro. Da möge man jetzt meinen, oh spannend, das ist ein guter Preis. Für das Geld bekommst du aber eine Stunde Spielzeit. Einen Viertel vielleicht, wenn es hochkommt. Ja. Und das ist so, im Endeffekt löst es ein Rätsel quasi aus Batman. Das ist so ein bisschen die Mischung aus Batman und Sherlock Holmes. Ist total in Ordnung, passt total. Aber Fakt ist, das spielst du halt wahrscheinlich auch kein zweites Mal mehr, weil du dann halt die Geschichte auch schon kennst. Und legst halt wirklich für, sagen wir mal, anderthalb Viertelstunden Spielspaß unter Anführungsstrichen. Die sind auch super gemacht, ja. 20 Euro ab, das finde ich schon relativ, das ist schon ein stolzer Preis. Das trifft auch für viele andere der Titel zu. Umfangmäßig sind sie nicht großartig enorm. Natürlich ist das Produzieren für so eine Brille entsprechend teuer, aber mit den Preisen werden sie, glaube ich, über kurz oder lang auch nicht die großen Stückzahlen an Spielen verkaufen, weil die Preise schon ziemlich markant sind und dafür die Spieldauer, die du geboten bekommst, meiner Meinung nach nicht in Ordnung geht. Dass es teurer sein wird als normale Spiele, war mir klar, da ist das Gefälle aber sehr, sehr groß.
Ja, preismäßig fand ich das auch sehr happig, um das mal so zu sagen. Zumal sie andere Spiele auch eben diese, ja, ich sag mal für mich lapidar, einfach diese Ballerspiele dann auch 60 Euro aufrufen. Also um Gottes Willen, würde ich niemals hinlegen.
Ja gut, aber das kosten aktuelle Computerspiele auch, wenn du es irgendwie in Battlefield oder so anschaust. Die kosten auch alle das Geld, das ist in Ordnung, aber die haben halt eben viel, viel mehr Umfang und das sind halt auch bekannte große Marken. Da tust du dir halt mit neuen Titeln, die keiner kennt und mit dem kleinen Umfang halt sehr, sehr schwer. Kleiner Punkt noch, was so Steuerung und Bedienung betrifft, passt auch ganz gut zu Batman. Wir müssen allerdings beide sagen, wir haben es nicht großartig viel probiert. Diese PlayStation Move Controller, da kann man auch die alten verwenden, die kann man jetzt auch wieder mit der PlayStation VR verwenden als zusätzliche Eingabemethode. Man braucht dann also nicht den normalen PlayStation Controller, sondern kann diese Move Controller verwenden. Funktioniert bei den Spielen, das unterstützen, sauber, angenehm. Ich muss gestehen, für mich wird es auf Dauer jetzt nicht die große Anwendung sein, einfach weil ich dieses Herumgefuchtel persönlich nicht mag. Batman funktioniert gut, es wird aber nicht mein großer Anwendungszweck werden, muss ich gestehen.
Ich muss gestehen, die Move-Controller habe ich gar nicht in der Hand gehabt, weil ich keinen Anwendungsfall bei meinen Spielen hatte, die ich ausprobiert habe. Also von dem her, ich habe mehr darüber gelesen, als dass ich irgendwas getestet habe. Es soll angeblich wirklich sehr gut funktionieren. Und was ich mir halt auch wirklich gut vorstellen kann, ist, wenn man damit tatsächlich den Schwerthieb und so simulieren kann. Also doch, so vorstellen kann ich es mir sehr gut.
Ja, ich glaube auch, da muss noch Software kommen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ein Tipp für unsere Hörer, eben es funktionieren die alten Controller, da gibt es auch keine neuen. Die kann man sehr gut gebraucht irgendwie online kaufen bei Leuten, die unter Anführungsstrichen den Schuss noch nicht gehört haben. Würde ich euch tatsächlich nahelegen. Neue kosten die Dinger irgendwie 2 Stück 80 Euro. Man braucht auch eigentlich 2 immer. Gebraucht kriegt man die durchaus dann schon irgendwie für 20, 30 Euro 2 Stück. Da kann man eine Menge sparen und ich glaube auch, dass die gebrauchten Controller nicht besonders stark gebraucht sind, weil wirklich viele Titel haben das bisher eigentlich nicht unterstützt. Das ist zwar ein Konzept, das wir schon seit der PlayStation 3 kennen, aber ich glaube, da gibt es maximal 10 Titel, die das unterstützt haben. Ich kenne niemanden, der das bisher groß verwendet hat. Also da auch der Tipp an euch, wenn ihr Geld sparen möchtet, schaut mal in so diesen klassischen Gebrauchtanzeigeportalen quasi, kann man den einen oder anderen Euro sparen, habe ich in dem Fall auch so gemacht. Abschließend so das Fazit zu Virtual Reality generell und auch so ein bisschen zu PlayStation VR, das ist aber noch ein bisschen nachgelagert. Ist Virtual Reality die Zukunft des Spielens?
Wie schon angedeutet, ist es sehr schwierig. Also es ist wirklich toll umgesetzt, es ist toll gemacht, kann man gar nichts sagen. Es ist aus meiner Sicht wirklich klasse, aber eben meiner Meinung nach wirklich eher was für Singles, um so zu sagen, wenn man böse sein möchte. Nein, aber es ist halt so isolierend, von dem her sehe ich das Ganze eben sehr skeptisch, ob das jetzt wirklich Zukunft wird. So von der Umsetzung her auf jeden Fall großartig weiter so. Müssen jetzt die entsprechenden Spiele kommen, damit ich sehe, ob das sich wirklich lohnt, dass ich mich da tatsächlich hinsetze und mich eben isoliere.
Aus meiner Sicht muss ich sagen, glaube, es ist ein zusätzlicher Faktor in dem Element Spielen quasi, der sich auch halten wird, anders als irgendwelche anderen Dinge, die wir schon gesehen haben, anders als Kinect oder 3D-Spiele. Ich glaube, Virtual Reality ist eine Größe, mit der wir rechnen müssen, die kommen wird und die auch bleiben wird. Es wird nicht für mich die Zukunft des Spielens sein und es wird mein Spiel nicht ersetzen. Ich werde weiterhin ganz normal klassisch vor einem PC sitzen oder vor einem Fernseher sitzen und normal mit normalen Controller spielen. Ich werde aber auch Virtual Reality spielen. Ich glaube, es wird einfach eine Mix geben und sein. Viele Spiele, die jetzt kommen, haben ja quasi auch diese Mixed Modi, wo ich beides machen kann. Das finde ich von der Grundidee her sehr gut. Ist auch das, was ich sehen will, wenn ich jetzt mal quasi nicht mehr VR spielen will, nehme ich die Brille ab, spiele normal auf dem Fernseher weiter. Das finde ich gut und ich glaube, dass es da bleiben wird und dass es okay ist. Ich finde die Preise für das, was du geboten bekommst, ist technisch ist das alles sehr in Ordnung, auch wirklich sehr gut. Das passt. Das wird sich so schon etablieren. Ich glaube aber nicht, dass es das klassische Spielen ersetzen wird. Es ist eine Erweiterung, die mir gefällt, die super funktioniert, die okay ist, aber nicht die Zukunft oder eben das Ersatzmedium aus meiner Sicht.
Denke ich soweit auch. Und wenn sie das so integrieren, wie du schon sagst, dass man eben VR spielen kann und dann das Headset absetzt und normal weiter spielen kann, ohne dass da irgendeine andere Version aufgerufen werden muss, sodass man das Spiel komplett fortsetzen kann, dann ist das auf jeden Fall schon mal eine gute Sache.
Es ist jetzt die goldene Moderationsbrücke zu einem kleinen Kurzthema, das wir noch gegen Ende dieses Podcasts haben. Der VR-Teil ist vorbei. Aber du sagtest ja gerade, ja, einfach die Brille abnehmen und direkt auf dem Controller weiterspielen, also auf dem Fernseher weiterspielen. Quasi ein einfacher Switch. Damit kommen wir zu einem Produkt, das diese Woche angeteasert wurde von Nintendo. Die Rede ist eben vom Nintendo Switch. Bisher lief dieses Gerät unter dem Codenamen Nintendo NX, soll die neue Heimkonsole, Fragezeichen, von Nintendo werden, die neue nächste große Konsole von Nintendo. Gegeben hat es einen Trailer, der war irgendwie 3-4 Minuten lang, mehr wissen wir noch nicht. Ich will jetzt gar nicht groß was dazu sagen, auch zuerst, du hast den Trailer auch gesehen. Was sehen wir in dem Trailer? Mal einerseits die Frage.
Also wir sehen in dem Trailer im Endeffekt, wie jemand am Fernseher ein Spiel spielt. Skyrim ist es, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Keine Ahnung. Tut mir leid. Aber egal. Er spielt an der Konsole und im Endeffekt auf einmal schaltet er den Fernseher aus, nimmt aus so einer Art Dock quasi einen Mittelteil der Konsole raus, steckt links und rechts seinen Controller, den er vorher hatte, an und nimmt das Gerät mit. Auf einmal ist es portabel. Das ist es im Endeffekt, was man da groß sieht. Man sieht das dann im Ganzen noch ein bisschen in Variationen, eben, dass man diesen Controller dann auch wieder abnehmen kann an der Seite und entweder zusammen davor dem kleinen portablen Gerät spielen kann oder links und rechts den Controller geteilt nehmen kann. Und was richtig interessant war, was ich sehr super fand, auf einmal geht derjenige auch, weiß ich nicht, mit Freunden oder wie auch immer, egal, mit anderen Leuten noch spielen, indem er dieses Gerät quasi aufstellt und der andere bekommt einen Teil dieses Controllers und man kann zu zweit auf einmal an dem Gerät spielen. Also im Endeffekt Konsole mit Dock für den Fernseher daheim und auf einmal portabel für unterwegs und auch für mehr Spiele. Total, ja, Anwendungsbereich für alles so in etwa.
Genau, dementsprechend auch der Name Switch, eben weil du anscheinend nahtlos zwischen dem Betrieb zu Hause im Fernsehen mit diesem Dock und dem mobilen Spielen wechseln kannst. Im Endeffekt ja ein Gaming-Tablet mit Dock und sehr modularen Controller. Zusätzlich dürfte es auch wieder zusätzliche Controller geben mit irgendwie jetzt dem Pro-Controller, den wir schon kennen, das ist ein bisschen ausschaut wie ein Xbox-Controller, aber halt auch diesen Joy-Con, wie das Ding heißt, den ich zusammenstecken kann an einer Mitteleinheit oder nur als kleine Variante verwenden kann, wo ich beide Teile zusammenstecke oder die Controller eben auseinandernehmen und mit anderen Leuten share, was wir im Video auch gesehen haben. Das geht nicht nur mit 2 Spielern, sondern sogar mit 4 offensichtlich, finde ich nämlich auch sehr spannend. Insofern, ja, der kleine Alleskasten. Grundsätzlich so, brauchen wir sowas? Brauchst du sowas?
Ich würde eher sagen, wir. Also ich wüsste jetzt nicht, dass wir jeder sowas brauchen, aber ein so ein Gerät zu Hause ist sicherlich praktisch und spannend, weil eben dann mal unterwegs im Urlaub auf einmal was zu zweit da zocken am Strand, ja, wieso nicht, super.
Ich bin auch sehr skeptisch. Also Nintendo kann bei mir sowieso ein Abo einrichten. Ein Gerät davon brauchen wir auf jeden Fall, klar, weil ich einfach alles von Nintendo brauche. Wir haben beide jeder einen DS und wir haben auch eine Wii U zu Hause, die angeblich nicht so viele Leute zu Hause haben, weil sich die nicht so gut verkauft hat. Ein Gerät brauche ich sowieso. Das ist auch quasi schon vorbestellt, zumindest eingetragen in diverse Listen. Einfach nur, weil es Nintendo ist und Nintendo bei mir einfach ein großes Herzthema ist. Es war Teil meiner Jugend und Teil meines Gamens immer. Ansonsten muss ich gestehen, bin ich, was das Gerät betrifft, noch sehr skeptisch. Wir haben einfach extrem wenig Informationen. Ich will an dieser Stelle hier auch gar nicht herumorakeln, rätseln oder diskutieren. War nur ein kurzer Ausflug, auch immer um die Meinung eines normalen Spielers quasi reinzuholen. Insofern, ja, ich bin noch skeptisch. Mehr dazu gibt es sicher in einer Geek Talk Games Folge mal. Und auf jeden Fall gibt es dann mehr dazu nächsten März, wenn wir das Gerät dann bekommen. Wie es aussieht, bekommen wir auch heuer keine Infos mehr dazu. Wirklich viele Infos haben sie nicht fallen lassen. Wir wissen keinen Preis, wir wissen gar nichts. Punkto Titel wissen wir nur, es wird irgendeine Form von Mario kommen, es wird irgendeine Form von Mario Kart kommen, irgendeine Variante von Splatoon, das dürften weiterentwickelte Varianten sein. Zelda, das wissen wir ohne dich schon, das wird ein Starttitel sein, der auch noch für die Wii U erscheinen wird. Ein Basketballspiel offensichtlich von 2K war eine Ankündigung und wie du es vorher schon genannt hast, Skyrim von Bethesda war auch ein Thema. Was mich sehr positiv stimmt, sie haben offensichtlich einige Hard- und Softwarepartner, das kann man sich auch auf der Homepage und im Pressekit schon anschauen. Das sind deutlich mehr, als es bisher waren. Ich hoffe, sie bleiben auch dabei. Aber ansonsten grundsätzlich mal für mich ein spannendes Ding, auch wenn ich da noch sehr skeptisch bin.
Ja, ich bin auch schon sehr gespannt und leider auch eben traurig, dass noch ein bisschen wenig Informationen da sind, aber es ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis dahin.
Ja, heute eine sehr spielelastige Folge der Geek Couch. Auch interessant, mal da ganz andere Themen zu betrachten und jetzt mal nicht über Smartphones und WLANs und Datenschutzbedenken sprechen zu müssen, finde ich sehr schön. Auch ein bisschen Unterhaltung und Unterhaltungsmedien quasi drinnen zu haben. Generell für mich momentan auch, was das betrifft, eine unheimlich spannende Zeit. Wir erleben hier sehr, sehr viele neue Dinge, sehr, sehr viele neue Konzepte. Gefällt mir sehr gut. Ich hatte die größte Freude mit der PlayStation VR, dir jetzt zuzuschauen als normalen Menschen, wie die Nutzung dieses Dings ist und wie du das miterlebst. Ich bin schon daneben gestanden mit so einer kleinen Papptüte, weil ich mir dachte, vielleicht wird die schlecht. War dann Gott sei Dank nicht so. Ich war wirklich auch unheimlich gespannt, wie du das wahrnimmst und wie dein Fazit dazu dann ist. Das war für mich fast der größte Auftrag der letzten 14 Tage, muss ich gestehen. Spannende Zeiten. What a time to be alive. Muss ich morgen dann wirklich sagen, ich hatte selten das Gefühl so sehr wie jetzt. Ich bin sehr gehypt auf diese Themen und bin wirklich sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Auch eben der kleine Hidden Track unserer Folge gerade quasi eben zum Nintendo Switch. Ein sehr interessantes Konzept, auf das ich mich auch schon sehr freue.
Ja, ich bin auch schon sehr gespannt und ich muss sagen, so mal über die Spielewelt zu reden, war auch sehr erfrischend. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wie das weitergeht mit VR und allem, wir dürfen gespannt sein.
In diesem Sinne, liebe Hörer, ich hoffe, es hat euch auch sehr Spaß gemacht, mal bei einem etwas anderen Thema bei uns hier quasi zuzuhören. Wir würden uns natürlich gerade bei solchen Themen noch sehr, sehr, sehr tatsächlich über Kommentare freuen. Habt ihr eine VR-Brille? Wenn ja, welche? Wie empfindet ihr das? Habt ihr vor, euch eine zuzulegen? Jetzt kommt ihr bald der Weihnachtsmann oder das Christkind oder wie auch immer, was man glauben mag, egal, das Winterfest naht. Da gibt es auch oft ein Gehalt mehr dazu. Da kann man ja dann vielleicht den zusätzlichen Monatslohn noch für sowas ausgeben und sich selbst ein bisschen beschenken oder andere Leute. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr was? Habt ihr was vor? Wie steht ihr dem Thema gegenüber? Auf der anderen Seite natürlich eben auch diese Woche die Vorstellung des Switch, auch wenn es nur ein Trailer war, aber das Thema ist momentan sehr medienwirksam und auch sehr bei der Bevölkerung, glaube ich, angekommen. Ich habe schon viele Freunde miterlebt, die über das diskutiert haben, ohne dass ich das angesprochen habe. Auch da würde uns interessieren, wie ihr dazu steht. Seht ihr da ein Potenzial drinnen? Wie seht ihr das? Habt ihr vielleicht vor, auch das zu kaufen? Natürlich dann immer abhängig vom Preis, den wir noch nicht wissen. Ja, wir bitten in dem Sinne um euer Feedback.
Würde mich natürlich auch sehr freuen über Feedback. Auch vielen Dank nochmal, auch wenn es jetzt verspätet ist, natürlich an den Kommentar zum letzten Mal. Und ansonsten hören wir uns dann das nächste Mal, würde ich sagen.
Genau, wie immer wissen wir nicht, wann das sein wird. Momentan überfallen uns die Firmen mehr oder minder mit sehr überraschenden Ankündigungen. Ein Apple-Event für Notebook steht an. Ich nehme mal an, das werden wir eher außen vor lassen sein. Da kommt die riesengroße Mega-Innovation, über die man sprechen muss. Ansonsten irgendwie über neue Prozessoren und vielleicht irgendwie so eine komische Leiste oben reden, wird, glaube ich, nicht notwendig sein. Das sehen wir aber dann. Momentan ist es aber generell so, es hüpfen ja quasi Keynotes von überall hinter den Büschen hervor und überraschen uns. Ich will jetzt gar nicht sagen, naja, heuer vielleicht nicht mehr oder keine Ahnung was. Das ist momentan eben eine sehr spannende, sehr aktive Zeit, vor allem wenn es Richtung Weihnachten geht. Insofern, wir hören uns das nächste Mal, wenn wir uns hören. Freut mich, dass du dabei warst, liebe Stefanie.
Freut mich auch, wieder mit dir geredet zu haben.
Vielen Dank in diesem Sinne auch an unsere Hörer und egal, wann ihr uns hört, morgens, mittags oder abends, wir wünschen euch einen schönen virtuellen Morgen, Mittag oder Abend. Ciao.
Tschüss.
Hört mehr Geek Talk.